Ich lade euch jetzt ein, eure Bibeln mit mir aufzuschlagen im Buch der Römer, Kapitel 8. Wir studieren miteinander Vers 26 und 27. Römer, Kapitel 8, Vers 26 und 27. Dieses Kapitel der Bibel, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wurde oft das gesegnetste Kapitel der Bibel genannt. Es ist nicht zuletzt deswegen, weil es so wunderbar ist, in dem, wozu es den Christen, auf was es den Christen hinweist. Der Apostel Paulus als Diener des Gottes Evangeliums hat er uns alles gesagt, worum es geben soll, worum es gehen, nämlich Leiden. Und er hat uns auf etwas so viel Besseres hingewiesen, nämlich unsere zukünftige Hoffnung der Herrlichkeit. Es wird ein Tag kommen, wo wir frei von Sünden sein werden, wo wir frei von der Versuchung zu sünden sein werden und den Attacken und den Leiden, die davon kommen. Wir werden frei vom Tod sein und jedem Aspekt von seiner Herrschaft, die es momentan hat über unseren Körper und gegen unsere Seelen auch. Und wenn wir jetzt hier wiederkommen, Vers 26, Vers 27, dann nimmt der Apostel Paulus wieder diese Aufgabe des Dienstes an Christen auf. Und was lehrt er uns? Wo weist er uns darauf hin? Er möchte uns mit der Realität unserer Schwachheit konfrontieren. Wir sind schwach in mehreren Dingen und wir werden studieren. Aber er möchte, dass wir es wissen, dass wir nicht schwach sind ohne Hilfe, sondern dass wir die Hilfe des Heiligen Geistes haben, der für uns eintritt im Gebet kontinuierlich, die ganze Zeit vor Gott dem Vater. Lasst uns deswegen das Wort Gottes lesen, ihm Aufmerksamkeit geben, dass wir daraus Hilfe in der Zeit für Not herausziehen können. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Mehr soll es Verlangen danach sein als feines Gold. Und es ist süßer als Honig und dem Tropfen von dem, was vom Honig runtertröpft. Das Wort Gottes. Lasst uns beten. Vater im Himmel, dein Wort ist eine Erfrischung für die Seelen deines Volkes. Sein Zeugnis und sein ewig gültiges Zeugnis von deiner väterlichen Liebe zu uns Kindern, deine konstante Pflege für uns, heute Morgen deinen Kindern. Heute Morgen, wenn wir jetzt dein Wort studieren, dann erinnerst du uns sehr persönlich daran, selbst wenn wir jetzt hier sitzen und vielleicht Probleme haben oder uns überwältigt fühlen, dann bist du nicht weit weg, sondern du bist anwesend bei uns. Und selbst dein Ohr ist uns zugewandt, weil der Heilige Geist unseren Namen vor dir ausspricht. Vater, wir beten all dies in deinem Namen. Amen. Freunde, wisst ihr, was es ist, so beladen zu sein, dass ihr gar nicht beten könnt. Ihr versucht, Worte zu finden, ihr versucht, irgendwie zu graben und eure Hände um eure Bedürfnisse herumzubekommen, eure Leiden, eure Schmerzen, eure Probleme. Aber ihr strauchelt daran und die Dinge sind so hart auf euren Seelen, dass... Und dann findet ihr euch während dem Beten und seid verwirrt und findet gar nicht die Worte, um zu beten zu können zu dem Gott des Himmels. Freunde, ich sage euch das, das ist normal in dem Leben der Kinder von Gott. Und wenn ihr nicht denkt, dass ihr es bis jetzt erlebt habt, dann verspreche ich euch, ihr werdet es erleben. Und wenn ihr es momentan erlebt, dann erlebt ihr etwas, das der Apostel Paulus sehr, sehr gut kannte. Deswegen schreibt er in dieser Passage der Schrift darüber. Einer dieser Plätze, wo wir diese dieses Finden, dieses notvolle Empfinden, dass wir beten müssen, aber keine Worte finden, ist dann in dem Moment, wenn wir vielleicht unsere Ehefrau oder unseren Eltern oder unsere Freunde oder unseren Pastor anrufen und sagen, kannst du für mich beten, bitte? Kannst du dafür beten? Für diese Probleme, für diese Last, für diese Sünde. Wenn wir dieses tun, dann fühlen wir diese Probleme der harten Lasten, die auf unseren Seelen liegen. Vielleicht habt ihr schon jemand gefragt in dieser Gemeinde, dass er für euch betet oder mich. Und dann beten sie vielleicht für euch in dem Moment. Und dann gibt es eine Gemeinschaft mit den Menschen. Wart ihr dann schon mal dort und habt gedacht, es ist wirklich ein Segen für mich jetzt gewesen, dass sie beten. Aber selbst dann weiß ich immer noch nicht, wie ich beten soll. Meine Augen, ich kann sie gar nicht zum Herrn richten. Wie können sie denn wirklich für mich beten? Wie können sie erleben, was meine Seele erträgt? Wie können sie, ich kann selbst ja gar nicht bis zum Grund durchdringen, aber ich fühle es, diese Probleme. Und Paulus schreibt heute Morgen genau diesen Abschnitt, um uns zu helfen, wenn ihr an dieser Stelle seid, in unserem Leben oder wenn in der Zukunft eine Saison, eine Zeit der Schwachheit kommen wird, um uns zu ermutigen. Zwei Dinge möchten wir heute Morgen studieren. Unsere tiefe Schwachheit in Vers 26 und in Vers 27 unsere wunderbare Hilfe. Unsere tiefe Schwachheit und Vers 26 und Vers 27 unsere wundervolle Hilfe. Nur um euch zu erinnern, wenn wir jetzt an dieser Stelle ankommen, dann hat Paulus schon seit Vers 18 geschrieben, um Christen zu ermutigen. Bitte verwechselt das, verdenkt jetzt nicht, Paulus möchte, dass ihr ein zufriedener, selbstzufriedener Christ seid, dass es euch gut geht und alles ist schön und gut, sondern er möchte Ermutigung auf euch legen, der wie von einem Doktor, der euch gute Pflege gibt, die euch ermutigt in eurer Krankheit, die euch wieder stärkt, damit ihr als Christ weitermachen könnt in eurem Leben, damit ihr gestärkt weitergehen könnt. In Vers 18 bis 25 geht es Paulus um Leiden, etwas, womit jeder Christ doch zu tun hat. Jeder von uns erlebt Schwierigkeiten. Entweder sind es Krankheiten, physikalische Probleme oder es mag auch Alleinsein sein oder Ängste oder Sünden, Probleme, die wir mit Sünden haben oder vielleicht Ärger, die wir haben oder vielleicht leiden oder strauchen wir auch unter Trauer und wir denken, uns hat es irgendwann ein Ende. Und Paulus sagt, nein, es wird ein Ende haben. Es wird ein Tag kommen, an dem Jesus wiederkommt in Herrlichkeit und die ganze Schöpfung genau mit dir, auch mit dir in deinem Leiden, wird erneuert werden. Die Sünde wird weg sein. Seine Gnade, seine Barmherzigkeit wird herrschen. Wir werden gefüllt sein mit Freude. Und jedes depressive oder traurig fühlende Herz wird aufgerichtet werden und ihr werdet lachen, weil der Vater auf euch mit einem lachenden Gesicht herabschaut. Aber hier geht es ihm jetzt um diese tiefe Wahrheit der Schwachheit unseres Herzens. Und es geht nicht darum, dass er sagt, hier, guck mal, ihr habt ein schwaches Herz und ihr seid ja gar nicht richtige Christen oder so. Sowas macht die Welt vielleicht. Aber nein, er sagt, es gibt in dieser Schwachheit einen Helfer, der Heilige Geist genannt wird. Es ist nicht nur etwas Abstraktes, worüber er spricht, sondern er wird genau sagen, was der Heilige Geist tut, seine Arbeit, sein eintretendes Gebet, sein Gebet, das sich für unsere annimmt. Wir haben gerade über diese wunderbare Wahrheit schon gesprochen, dass der Heilige Geist, oder auch gelesen, dass der Heilige Geist Tag und Nacht vor den Ohren des Vaters für uns betet. Darauf möchte er uns hinweisen. Wahrscheinlich fängt Vers 26 an mit ebenso. Oder man könnte auch sagen, auf dieselbe Art und Weise. Paulus setzt also seinen pastoralen Dienst fort, den er schon davor hatte. Ebenso aber, der Geist hilft uns in unserer Schwachheit. Ebenso aber nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Der erste Punkt, den ich möchte, dass ihr seht, ist das, was Paulus uns sagt und allen von uns ist, ihr habt eine Schwachheit. Jeder Mann hier im Raum möchte das nicht hören. Jeder maskuline Strang in unserer Seele denkt sich, nein, das ist nicht wahr, wir sind nicht schwach. Wir wollen alle Superman sein. Aber der Apostel Paulus sagt, oh ihr Christen, ihr seid schwach. Ihr habt eine Schwachheit. Und auch zu den Frauen in diesem Raum sagt er, ihr habt eine Schwachheit. Etwas, das über eure Kontrolle hinausgeht. Frauen wollen so oft, machen Frauen so eine gute Arbeit im Haushalt und kontrollieren alles auf eine wunderbare Art und Weise. Wenn ihr bei uns, bei meinem Pastor, ins Haushalt schaut, dann werdet ihr sehen, meine Frau ist sehr viel besser organisiert als euer Pastor. Sie ist sehr stark. Sie hat hier alle Sachen in der Hand. Aber auch wenn sie so stark ist, Paulus sagt uns hier, wir haben eine Schwachheit. Es gibt noch etwas in uns, eine Schwachheit, eine Limitierung, Dinge, die wir nicht erreichen können, etwas, das wir aber dringend brauchen vor dem Thron der Gnade. Und ich möchte auch, dass ihr merkt, wenn Paulus das sagt, dann tut er nicht das, was er manchmal tut. Er geht nicht in Beweisführung rein. Er will euch nicht überzeugen von eurer Schwachheit, sondern er nimmt es einfach als wahr an. Wenn wir jetzt als Christen und durch unser Leben gehen, dann ist es etwas, was wir als wahr empfinden. Wenn ihr vielleicht jung seid, dann mögt ihr es vielleicht schon wissen oder vielleicht auch noch nicht. Aber Paulus möchte, dass ihr das wirklich versteht, dass ihr Schwachheit habt. Merkt auch auf, dass er das Schwachheit nennt, nicht Schwachheiten. Es ist nicht hier eine Plural in Sicht, eine Mehrheit von Schwachheiten, viele Schwachheiten, sondern er nimmt sich genau einer Schwachheit an. Also fragen wir, welche Schwachheit meint er denn? Ich bin schwach und kann nur so wenig, sind wir schwach in dem Hinsicht, dass wir nur ganz wenig Milch tragen können ins Haus für unsere Ehefrau? Oder redet er über unsere Sünde? Über die Schwachheiten, die wir mit unseren Sünden haben? Nein, im Vers 26, da definiert er genau, was er meint mit Schwachheit. Er definiert seinen Ausdruck. Was ist die Schwachheit, in der uns der Heilige Geist? Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Er schränkt diese Schwachheit ein. Er sagt genau, worum es geht. Wo ist unsere Schwachheit? Es ist vor dem Thron Gottes. Dort wird deine Unzulänglichkeit gefunden. Dort siehst du sie. Vor dem Herrn im Gebet. Es bedeutet nicht, dass du nicht weißt, was Gebet ist. Oder dass du in dieser geistlichen Arbeit, dass du dort zu schwach bist oder so, sondern er sagt, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Also also der Inhalt dessen, was wir vor dem Herrn beten sollen. Okay, dann denkst du jetzt vielleicht, ja, das ist doch ganz okay, Pastor, ich verstehe das, ich weiß, ich sollte mehr beten. Dann seid ihr genauso wie ich. Ich bin kein Mönch, ich bete nicht jeden Tag, die ganze Zeit. Ich lebe ein normales Leben. Ich habe viele Sünden, die ich tue. Ich muss arbeiten gehen. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit zu beten. Was meint Paulus jetzt hier mit dieser Schwachheit zu beten? Ja, Freunde, ich möchte euch sagen, er ist ziemlich genau, ziemlich spezifisch. Er sagt genau, was er meint mit dieser Schwachheit. Weil das Gebet ist die Antwort einer Seele, die überwältigt ist von ihrer Schwachheiten vor Gott. Das Gebet ist die Antwort einer Seele, die überwältigt ist von ihren eigenen Schwachheiten vor Gott. Warum beten wir? Warum? Weil wir uns nach Hilfe sehnen wegen unseren Schwachheiten. Wir beten, weil wir es selbst nicht tun können. Wir beten, weil wir uns selbst nicht helfen können. Wir beten, weil wir zu unserem Ende gekommen sind. Wir haben bis zu dem Boden der Quelle gebuddelt. Und ganz am Grund ist es trotzdem trocken. Wir sind durchs Fenster gegangen bis ans Ende vom Seil, um zu finden, dass es nicht lang genug ist. Und wir hängen dort an diesem Seil, hängen aus dem Fenster raus und unser Griff lässt langsam nach. Wir beten, weil wir eine genaue Notwendigkeit spüren wegen unserer vielen Schwachheiten. Es ist diese einfache Annahme, dass jeder Christ beten wird, weil jeder Christ ein Mensch ist und jeder Mensch Limitierungen und Schwachheiten hat. Paulus sagt, ja, diese Schwachheiten, die produzieren Gebet, aber dein Gebetsleben, die Sache, die Zeit, dieser Ort, wo du vor den Herrn kommst, für Hilfe, selbst dort darin, da hast du eine Schwachheit. Schaffst du es nicht durchzudringen. Selbst dort weißt du nicht, was du sagen sollst. Und deswegen kommen wir jetzt wieder zurück zu diesem normalen Gefühl, das viele Christen haben. Wir versuchen zu beten, aber keine Worte kommen. Warst du schon mal dort? Warst du schon mal auf deinen Knien? Die Sachen laufen nicht gut. Und du fühlst die Last, deine Augen sind mit Tränen gefüllt und du versuchst zu beten, aber du kannst nicht. Es ist einfach nichts, was du sagen kannst. Und was tust du dann? Dann sitzt du still da, unter den Flügeln Gottes, wie die Küken sich nah an die Henne kuscheln. Du willst von dem Hagel und vom Sturm und vom Regen geschützt sein. Und du bist einfach still dort, aber du hast Bedürfnisse. Du fühlst das Straucheln, die Probleme, selbst die geistliche Frustration von diesem Gefühl, dass du etwas brauchst, aber es nicht sagen kannst und nicht vor die Ohren Gottes bringen kannst. Ich habe das erlebt. Das ist ein Empfinden, das Christen oft haben. Und Paulus spricht genau darüber. Ihr wisst nicht, was ihr beten sollt. Du bist schwach, du fühlst es, aber die Worte können da nicht ausreichen, dem Seufzen deiner Seele. Sie seufzt unter den Lasten, die sie trägt. Warum ist es so? Ich möchte euch vorschlagen, dass es zwei Gründe gibt dafür. Zwei Quellen sozusagen. Das erste ist ein fehlendes Verstehen von unserer eigenen Schwachheit, unserer Leiden, unserer Bedürftigkeit. Also, dass wir es nicht wirklich verstehen können unsere eigene Schwachheit. Matthäus 20, Vers 22 spricht davon. Wir haben die zwei Donnersöhne, die davon sprechen, also die sagen, und die Mutter ermutigt sie: Herr, lass uns doch zu deiner Rechten und Linken sitzen. Jeder Christ, der das hört von diesen beiden Söhnen, wir können uns nicht helfen zu sagen, ja, es gab einen Moment, als er in seiner Höhe, zur Höhe erhoben wurde, und da gab es einen Mann zu seiner Rechten und zu seiner Linken, die dort gekreuzigt wurden. Und Jesus sagt zu ihnen: Könnt ihr den Kelch trinken mit mir? Du und ich, wir sind so oft auch gefangen in diesen Problemen. Wir fragen Gott Dinge, wo wir selbst gar keine Idee davon haben, was wir ihn da fragen. Herr, gib mir doch die Sache oder das oder den Ehepartner oder diesen Ehepartner oder dieses Haus oder diese Reichtum. Ich weiß, was ich will und was unsere Seele uns sagt, was wir wollen. Manchmal sagt er auch: Herr, bitte nimm diesen Stachel aus meinem Fleisch. Und unser Herr gibt uns ein Nein. Es ist nicht das Beste für dich. Die gute Versorgung unseres Herrn und die schweren Dinge, die uns Gott zu tragen gibt, die wir loswerden wollen. Warum machen wir solche Anfragen? Weil wir einfach nicht wissen, was das Beste ist für uns. Wir haben unseren Kopf gar nicht um unsere Schwachheit bekommen. Also, wir haben es gar nicht kapiert. Oder auch unsere Leiden. Habt ihr schon mal Leiden gespürt? Schmerzen, die in eurem Kopf ist oder in eurem Körper? Wenn du sagst, jetzt ist es genug, es reicht, und du rufst einen Arzt an, einen Doktor. Ich brauche einen Termin, ich habe wirklich ein Problem. Ja, was ist dein Problem? Ich habe Schmerzen. Kann ich kommen? Und er sagt, ja, komm, und dann kommst du, und er fragt dich viele Fragen, er schaut in deinen Hals, vielleicht schlägt er dir mit dem Hammer irgendwo hin, oder fragt dich ganz viele Fragen, und er gibt dir dann irgendeine Medizin. Du hast keine Idee, was du brauchst, was für eine Medizin du brauchst, welche Medizin du nehmen solltest. Und ganz genau so, in ganz ähnlicher Weise sind unsere Herzen vor Gott. Wir wissen gar nicht, um was wir fragen sollen. Selbst wenn wir ihn fragen, dann fragen wir für weniger, als was er uns geben möchte. Das ist die erste Sache. Wir verstehen oft gar nicht, was unsere eigene Schwachheit, Leiden und Not, Nöte sind, Bedürfnisse sind. Und zweitens, was uns fehlt, ist die Kenntnis über Gottes Willen. Wir verstehen nicht, was Gottes Wille ist. In Jakobus 4, Vers 3, wenn wir irgendwas fragen nach dem Willen Gottes, dann ist er froh, dass er es uns geben kann. Bitte, Herr, wir gehen wieder zu denselben Dingen zurück. Bitte, gib mir das oder das. Oder bitte, nimm diesen Stachel aus meinem Fleisch. Setze mich an diesen Platz. Ich möchte ganz viele Männer leiten. Herr, mach mich einflussreich unter vielen Menschen. Herr, das wäre doch das Beste, wenn du das tust. Und Gott sagt einfach nein, weil sein Wille anders ist. Sein Wille ist besser, sein Wille ist gnädiger, er ist wunderbarer. Ich kann das illustrieren, ich kann etwas sagen aus meinem eigenen Leben. Ich bin an die Universität gegangen, wollte Medizin studieren, ich wollte Doktor werden. Wenn ihr mich gefragt hättet, warum ich das tun will, dann hätte ich gesagt, ich möchte Menschen helfen. Das wäre eine Grund der Antwort gewesen. Und außerdem, ich möchte, und das ist vielleicht auch der größere Grund gewesen und sehr selbstsüchtig, ich möchte viel Geld verdienen. Ich möchte Freiheit haben, um so viel Geld zu verdienen und es ausgeben zu können. Und ich hab gute Noten gehabt und hätte das auch gut fortsetzen können. Aber Gott hat mich gerufen: Nein, 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 du wirst eine andere Art von Doktor werden. Du wirst keine besonders tollen Autos haben und außergewöhnlichen Häuser. Du wirst nicht so leben, wie du es willst, sondern du wirst so leben, wie ich es will. Ich werde dein Leben kontrollieren. Ich werde dich dorthin setzen, wo ich dich will. Ich wusste Gottes Willen nicht. Und ich sage zu euch ganz einfach: Wer kann den Willen Gottes kennen? Außerhalb von seinem Wort. Wollt ihr dass Dinge genau gesagt werden. Du weißt es nicht und er hat es auch nicht offenbart. Aber du kennst 66 Bücher, wo er so viel offenbart über sich, die Art und Weise, wie er möchte, dass gelebt wird. Du weißt so viel dort und du fragst für so viel weniger. Nick wollte in einem tollen Gebäude arbeiten, wo er angenießt wird von kranken Menschen. Gott gab ihm so etwas viel Besseres. Und genauso tut er es mit allen seinen Kindern. Der Apostel wollte einfach mehr Fische fangen. Und Gott sagte, ich werde dir Menschen zu fischen geben, viel größere Fische, die auf Beinen rumlaufen und die ganz schön schwierig sind. Wir haben Probleme oft. Wir wissen keine Worte, was wir beten sollen. Wir haben wirkliche Probleme in unserer Schwachheit. Und Paulus möchte, dass wir wissen, er möchte uns ermutigen dadurch, dass wenn wir genau an diesem Ort sind und egal wo wir auch sonst sind, an welchem Ort, wir sind nicht allein. Wir haben die Hilfe von dem Heiligen Geist zu allen Zeiten. Und er verwendet sich vor Gott für uns. Er betet besser, als wir es können, wenn wir überhaupt nicht beten können. Er fragt nach den Sachen, wofür wir gar keine Worte haben. Er sagt Dinge, die wir nicht einmal aussprechen können. Er ist nicht wie ein Pastor. Ja, der Pastor ist auch da, aber oder wie ein Freund, der den Arm um dich legt. Auch wenn sie das tun, wird euer Herz weiter schmerzen. Aber ihr könnt sicher sein, der Herr, der in euch lebt, der ist immer da. Und verwendet sich permanent für euch vor Gott. Er sagt ihm immer alle Dinge, die ihr bedürft. Er betet für uns die ganze Zeit. Er tritt für uns ein. Wir gehen weiter in Vers 27. Da lernen wir mehr über diese wunderbare Hilfe, die wir haben. Unser wunderbarer Helfer. Ja, wir haben über die Arbeit des Heiligen Geistes geredet. Ja, er nimmt die Worte, für die wir keine Worte haben, und spricht sie vor dem Vater aus und preist ihn. Und wir sind nie allein in unserer Schwachheit. Wir haben immer Hilfe. Wir sind immer gehalten von Gott vor seinem Thron. Und ihr fragt euch vielleicht, ja, wie kann das denn sein? Was ist die Qualität davon? Gib mir doch ein bisschen mehr Antworten davon. In Vers 27 sagt er, der aber die Herzen erforscht. So fängt es an. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Er weist uns auf diese wunderbare Wahrheit hin. Ich lese das nicht alles. Wenn ihr mitschreiben wollt, die Verse, dann könnt ihr es nachlesen. 1. Samuel 16, Vers 2, Jeremia 11, Vers 20, Lukas 16, Vers 15, 1. Thessalonicher 2, Vers 4. Es ist eine wunderbare Aussage in all diesen Stellen, dass Gott dich kennt bis in die tiefsten Tiefen. Es gibt kein Haar auf deinem Kopf oder an deinem Kinn. Er weiß alles über dich. Nichts ist vor seinen Augen verborgen. Er kennt dich auf die intimste und genaueste Art und Weise. Er weiß genau, was der Heilige Geist, genau wie Gott es weiß, weiß es auch der Heilige Geist. Die Protonen und Elektronen und Neutronen, die dich ausmachen, die kennt er. Aber er kennt auch die Gedanken des Geistes. Es gibt nichts, es gibt kein quasi nichts, was zwischen dem Vater und Gott liegt. Sie sind untrennbar verbunden. Sie handeln natürlich unterschiedlich, aber sie verstehen sich perfekt. Der Vater kennt die Gedanken des Geistes perfekt. Nichts ist da zurückzuhalten. Es gibt keinen trennenden Vorhang oder irgendwelche selbstsüchtigen Dinge, die da dagegen sprechen oder etwas vorenthalten. Der Heilige Geist setzt sich für die Heiligen ein. Das ist Paulus benutzt es hier austauschbar mit Christen, für Heilige, für Christen. Er verwendet sich für uns nach dem Willen Gottes. Der Heilige Geist weiß, was Gott will für uns, und er weiß auch, was er für dich will. Er weiß, er kennt unseren Schwachheiten, unseren Straucheln, unsere Probleme, und er sagt, Herr, gib ihm doch bitte jetzt diese Aufmerksamkeit. Das ist das Beste für unsere Schwachheiten. Egal, ob wir eine Chemotherapie haben, dann bittet er für uns, heile doch bitte ihren Körper und heile ihre Seelen. Bitte tu es langsam, selbst wenn sie diesen Kampf verlieren, Herr, damit sie näher zu dir gezogen werden. Herr, nimm jede falsche Sicherheit von ihnen weg. Alles, woran sie sich festhalten wollen. Gib ihnen, was am besten ist für ihre Seelen, damit sie bei dir sein können. Zu ihre Herzen zu dir. Und tu ihnen immer Gutes. Sie können nicht sprechen, aber das ist das, wonach sie sich sehnen und was sie brauchen. Er bittet für uns, dass die reichsten Segnungen von Gott auf den Christen ausgeschüttet werden. Wie kann das denn sein? Das ist, weil seine Gebete nicht so sind wie unsere. Der Heilige Geist hat nicht das Problem der Perspektive. Er weiß jeden Punkt in unserem Leiden, jede Perspektive darin, alles. Es gibt nichts, irgendwas, wo er einfach nur vielleicht überlegen muss, raten muss, was Gott denn damit erreichen will, sondern er weiß es. Seine Gebete sind immer effektiv, weil er immer genau das betet, dass Gott uns das gibt, was Gott will und was am besten für uns ist. Freunde, du und ich, wir können einfach nur diese Sicherheit haben durch den Apostel Paulus. In 1. Johannes 5, Vers 14 sagt er, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Was bedeutet es? Was soll es uns geben? Dass der Herr hört und uns antwortet? Habt ihr schon mal gebetet und euch gewundert, ob es vielleicht an der Decke abprallt, das Gebet? Habt ihr schon mal gebetet und euch gewundert oder gezweifelt in eurer Seele, ob Gott bestimmt ja eh nicht das tut, worum ihr gebeten habt? Oder dass ihr, wenn ihr etwas betet, dass ihr dann genau das Gegenteil erfahrt von dem, worum ihr betet. Hier ist die Versicherung, Christen. Ihr bekommt das, was Gott für euch vorgesehen hat. Ihr werdet genau das bekommen, was der Heilige Geist gebeten hat für euch. Alle Dinge werden geschehen wie das, was Gott vorhergesagt hat und was Gott will. Es gibt keine Unfälle in deinem Leben. Alles ist gut. Alles ist ein Segen für den Christen. Die guten und die schlechten Dinge, die wir von Gott bekommen, sie alle stehen unter seinem Willen für dich. Der Herr segne euch, ihr Christen. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Herr, gebe euch seinen Frieden. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du hörst, dass du den Heiligen Geist hörst, dass er besser betet, als wir es tun. Und dass du uns immer Ermutigung gibst. Ich bitte dich für die, die leiden oder straucheln, die die Last ihrer Schwachheit sehen, dass sie heute Morgen, wenn sie dein Wort gehört haben, bitte wirke an uns allen so, wie wir es gelesen haben. Danke, dass du deine Augen nicht von uns nimmst. Bitte gib, dass wir deine warme Umarmung merken. Diese konstante, wunderbare Wahrheit, dass du uns liebst in deinem Sohn Jesus Christus. Wir bitten dies in Christus' heiligen Namen. Amen.